Vielfalt, Teilhabe, Selbstbestimmung, Subkultur, Empowerment. Das sind Themen, für die unser heutiger Gast steht, und es ist Jennifer Sonntag, Autorin, Journalistin und Inklusionsaktivistin. Sie hat mehrere Bücher publiziert, hatte ein eigenes TV-Format beim Mitteldeutschen Rundfunk und ist bis heute umtriebig aktiv. Nicht zuletzt auch in dem Bereich, um den es heute gehen soll. Heute wird es in gewissem Sinne weiblich, denn es geht um die Themen Frau sein und Empowerment oder auch Fempowerment in dieser neuen Folge von Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB Lesen. Und bevor wir anfangen, möchten wir auch ein riesiges Dankeschön aussprechen, und zwar an das WUK-Theaterquartier, denn in deren Proberaum sitzen wir hier gerade. Sie haben uns freundlicherweise den Raum für unsere Aufnahme hier heute in Halle an der Saale zur Verfügung gestellt. Und damit begrüße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch dich, liebe Jennifer. Ich bin Tomke von Hör mal Audiodeskription. Ja, und Jenny, hi, du sitzt mir hier direkt gegenüber im schönen, mit Fischgrätenparkett ausgelegten Proberaum des WUK-Theaterquartiers. Schön, dass du da bist.
Hallo Tomke, ich freue mich auch wahnsinnig, hier mit dir zu sitzen. Ich bin Hörerin der ersten Stunde und ein wunderbares Erlebnis, mit dir heute hier zu sein. Dankeschön.
Ja, ich freue mich auch total. Ihr hört das vielleicht schon in meiner Stimme. Ich sitze hier so freudestrahlend. Jenny sitzt mir auch freudestrahlend gegenüber. Es ist alles schön, die Welt ist toll. Wir haben uns ja wirklich schon lange irgendwie digital verfolgt, ne? So, wir kommen ja auch aus derselben Region ungefähr, du Halle an der Saale, wir sind ja in Leipzig aktiv, und irgendwie räumlich waren wir uns gar nicht so weit auseinander, und irgendwie digital hat man dann auch irgendwie immer so gesehen, was der andere so macht. Ja, und irgendwie kam es ja aber nie zu so einer Begegnung von uns, ne? Es war dann, kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wie, weißt du es noch? Ich glaube, du hast uns angeschrieben.
Ja, ich arbeite ja für Barrierefrei Feiern. Wir schulen Veranstaltende von Konzerten und Festivals darin, ihre Events barrierefrei zu planen. Und ihr seid Menschen, die Events mit Hörformaten, mit Audiodeskriptionen ausstatten. Und da war es mir wichtig, euch zu vernetzen. Und deswegen habe ich euch nochmal angeschrieben. Wir sind über den Weg des Theaters zusammengekommen. Und im WUK-Theater ganz konkret haben wir uns dann live und in Farbe getroffen, und die Audiodeskription hat uns letztendlich dann ganz nah zusammengeführt.
Ja, stimmt. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns mal einen Podcast aufnehmen und mal gucken, was draus wird. Und jetzt sitzen wir hier. Und Jenny, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich mal kennenlernen können, stell dich doch vielleicht einfach noch mal kurz selbst vor, was du so machst, wo du aktiv bist, was du tust. Ich habe es ja im Intro schon so ganz kurz umrissen. Vielleicht kannst du es noch mal in vielleicht nicht ganz langer Version, weil dann sitzen wir bis morgen hier. Jenny macht nämlich richtig viel, aber vielleicht so in lang kurzer Version erzählen, und wenn du magst, dann kannst du dich auch gerne mal selbst beschreiben.
Das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich habe ja viele Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, insgesamt 14 Jahre, und in den ersten 10 Jahren durfte ich über 90 prominente Gäste treffen, und eine meiner sogenannten Sonntagsfragen war immer, wie würden Sie sich optisch beschreiben? Und ich habe gemerkt, gerade die Menschen, die sehr visuell arbeiten, Schauspielende oder auch KünstlerInnen, die eigentlich sehr auf ihre Sichtbarkeit orientiert waren, hatten Schwierigkeiten zu sagen, ja, wie sehe ich denn aus? Und jetzt, wo du mich so fragst, merke ich,
wie siehst du denn aus?
Ja, das ist nämlich gar keine so leichte Sache. Ich bin doch recht groß. Ich bin 1,76 Meter. Ich glaube, das ist das Erste, was ich immer wissen möchte von Menschen. Wie groß sind die? Bin noch relativ schlank, habe lange, sehr dunkelbraune, fast schwarze Haare. Und ich würde sagen, ich habe früher einen eher ausgefallenen Modestil gehabt. Heute lege ich auch Wert drauf, dass immer ein kleiner Akzent dabei ist, der ein bisschen ausgefallener ist. Heute habe ich ein Kleid an, da sind so kleine Herzlollis drauf, und ich trage so eine schiefe Mütze, so eine Baskenmütze. Genau. Und ihr habt mir da ein großes Headset draufgesetzt, so mit mega Kopfhörern, dann noch so ein knubbeliges Mikrofon dran. Ich glaube, das ist das größte Headset, was ich je auf hatte. Beim Fernsehen hatte ich so Monstertechnik nicht, aber ich bin total begeistert. Vorher haben wir noch einen schönen Mohnkuchen gegessen, das ist mein Lieblingskuchen. Und deswegen frage ich Tomke schon die ganze Zeit, habe ich irgendwie noch Mohnkuchen im Gesicht? Das haben sonst immer die Maskenbildnerinnen gemacht. Ja, aber Du merkst, das ist so ein Teil meiner Arbeit, der mir wahnsinnig wichtig ist, auch mit visuellen Medien zu arbeiten. Das habe ich lange gemacht, mit FotografInnen gearbeitet. Aber ich bin von Hause aus auch Sozialpädagogin. Also ich habe einen ganz soliden Beruf gelernt. Nicht, dass Medienberufe nicht solide sind, aber ich habe 16 Jahre lang auch als Sozialpädagogin gearbeitet. Und das lief für mich immer so ein bisschen parallel. Ich habe dann irgendwann begonnen, Bücher zu schreiben, darin auch viele Fragen zu beantworten, die mir als Sozialpädagogin begegnet sind, weil ich habe in meinem Beruf auch viele sehende Menschen darüber aufgeklärt, wie blinde Menschen ihren Alltag leben, habe Dunkelführungen angeboten und dort auch Schulklassen, Studierenden, aber auch Menschen ja bis ins Seniorenalter gezeigt, wie es sich anfühlen kann, blind zu sein. Das kann man ja nur sehr beschränkt auch tatsächlich vermitteln. Und ja, für mich ist es heute ganz schön. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber ich bin Stück für Stück in die Rolle der Journalistin gerutscht. Und ich wollte eigentlich nie Journalistin sein und heute lebe ich das mit voller Leidenschaft. Und an der Stelle stoppe ich jetzt mal, sonst rede ich mich in Rage.
Danke für diese kurze, kurze Einordnung. Wir wissen, es könnte eigentlich viel mehr sein, aber ich glaube, so ist es erstmal gut, um den Hörerinnen und Hörern einen Eindruck zu geben, wer hier mit mir eigentlich sitzt. Und du bist ja sehr gesellschaftspolitisch aktiv, engagiert. Du hast ja schon gesagt, du möchtest auch so ein bisschen Menschen aufklären, sensibilisieren. Du bist ja irgendwie auch so ein bisschen Aktivistin, steckt ja auch in dir. Woher kommt denn dein gesellschaftspolitisches Engagement? Woher nimmst du so diese Motivation dafür oder wie ist das so aufgekommen sozusagen? Und was mich natürlich auch interessiert, vielleicht vom Allgemeinen zum Speziellen, wieso besonders im Bereich Frauen?
Das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang, ich kann das an der Stelle vielleicht lüften, viele wissen es vielleicht noch nicht, ich habe mit Anfang 20 eine Behinderung erlebt. Ich bin in eine Blindheit hineingewachsen und hatte am Anfang natürlich zu hadern mit dieser Erblindung. Ich habe gemerkt, mein Frauenbild hat sich verändert. Also mein Bild von mir selbst. Ich musste den Langstock akzeptieren und wurde plötzlich auch anders wahrgenommen. Früher war ich eben die mit den langen, dunklen Haaren. Plötzlich war ich die Blinde. Das hat erstmal was mit Identität gemacht und damit, wie ich wahrgenommen werde. Und später habe ich natürlich auch viel strukturelle Diskriminierung erfahren, habe gemerkt, der Arbeitsmarkt, das Gesundheitssystem, auch die Teilhabe an Kultur und Gesellschaft insgesamt ist noch nicht auf dem Stand, den ich mir wünsche oder den ich vorher als noch nicht so gravierend behinderte Frau erlebt habe. Ich hatte schon immer eine Sehbehinderung, aber ich konnte noch sehen. Und ja, dieser Switch dann in diese Vollblindheit hat mir schon noch einige Türen verschlossen. Dadurch bin ich zur Aktivistin geworden und ich habe gemerkt, viele Chancen hätten wir heute noch nicht, wir Menschen mit Behinderung, wenn es nicht vor uns Menschen gegeben hätte, die sich auch sehr, sehr engagiert hätten, die auf die Straße gegangen sind, die für Gesetze gekämpft haben. Und ja, natürlich habe ich auch Diskriminierung erfahren und harte Diskriminierung. Deswegen habe ich gemerkt, ich muss irgendwie nach vorn gehen und das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht, dass andere Menschen und insbesondere Frauen nach mir nochmal so erleben müssen. Und ja, dadurch habe ich mich auch lange gewehrt gegen den Begriff, kann ich mich aber heute Inklusionsaktivistin nennen, weil es gibt so viele Dinge, die ich inzwischen erstritten, erkämpft und erlebt habe, die ich weitergeben kann und möchte und das auch mit großer Leidenschaft.
Und darauf aufbauend, vielleicht die nächste Frage auch gleich anschließend. Du trägst das ja über verschiedene Kanäle nach draußen, du gibst Interviews, also du wirst ja auch oft angefragt. Natürlich kommt das irgendwie dann, wenn man so Präsenz irgendwie zeigt, dann kommen natürlich irgendwie auch Medien auf einen zu. Du hast einen Blog, du hast verschiedene Bücher geschrieben und du hast ja auch einen coolen Insta-Account, der heißt Blind Feminista. Und ich habe mir jetzt gedacht, als ich das dann so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, was kann man sich denn unter einer Blind Feminista eigentlich vorstellen?
Das ist auch wirklich ein Prozess gewesen. Also mein Kanal hieß vorher Paulchen mit Frauchen, weil ich auch Fürhundhalterin bin. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist natürlich ein sehr lieblicher Begriff. Und ich bin irgendwie dann so ein bisschen auch reduziert auf dieses Frauchen. Und das auch gesellschaftlich. Ja, ich habe oft in meinem Leben Gewalt erfahren, schon als sehbehindertes Mädchen, habe jetzt sehr gekämpft auch für mit Aktivistinnen und anderen Frauen zusammen um einen Selbstverteidigungskurs für Frauen mit Behinderung. Wir konnten in Halle sogar einen umsetzen und habe das Thema viele, viele Jahre auch mit mir rumgetragen. Also ich bin jetzt 44 und habe an anderen Menschen mit Behinderung gesehen, wir müssen zu dem Thema auch laut werden. Viele kleine Bausteine haben sich da zusammengesetzt und meine Bücher, die haben sich alle auch mit diesem Blindwerden als Frau befasst, zu einem großen Teil. Ich habe andere erblindete Frauen zu Wort kommen lassen in Hinter Aphrodites Augen. Ich habe in Verführung zu einem Blind Date bearbeitet, wie es ist, wenn man als Frau erblindet. Habe später auch als Erotikschreibende versucht, mich zu befreien von diesem Klischee, was man oftmals hat, ja, wenn man an blinde Menschen denkt. Und später auch mit meinem Partner zusammen erotische Literatur geschrieben, weil wir eine inklusive Beziehung führen. Für viele Menschen mit Behinderung ist es ganz normal, aber für die Gesellschaft noch nicht. Wir wurden oft gefragt, wie wir denn zusammengekommen sind und ob mein Partner denn einen Helferkomplex hätte und ja,
oh,
und ob
traurig.
Genau, noch ja. Schlimmer, ob er mir die Sachen rauslegt und ob er ja entscheidet, was ich anziehe. Also so, das sind immer noch
so betreutes Leben quasi. Oh Gott.
Genau, ja, und aber das ist nicht alles, ja. Ich habe auch was Berufsleben, Bildung, gesundheitliche Versorgung von Frauen mit Behinderung, Mobbing in Schule und am Arbeitsplatz, ganz gravierende Einschnitte auch erlebt. Und ich denke, da haben Frauen schon nochmal eine andere Erfahrung als Männer, wobei ich natürlich auch Männerfreundin bin und weiß, dass Männer mit Behinderung auch ganz eigene Themen haben. Ich bin aber eine Frau und kann auch nur authentisch als Frau sprechen.
Was, wenn wir jetzt mal den Bogen so in diese Richtung schlagen, was bedeutet Feminismus für dich?
Das war ein Wort, mit dem habe ich mich anfangs, das fällt mir gerade so auf, ich habe mich mit vielen Begriffen am Anfang sehr gestritten, ja, weil es auch für mich immer so Phasen und Entwicklungen waren. Ich musste erst mal verstehen, wo findet denn Diskriminierung statt? Wo sind denn hier Statistiken? Was belegen denn die? Und habe mich erst mal mit Feminismus im Allgemeinen befasst und habe dann gemerkt, Frauen mit Behinderung finden da gar nicht statt, die werden gar nicht diskutiert. Irgendwann kam das Wort Ableismus ins Bewusstsein, das heißt ja, grob, Behindertenfeindlichkeit meint viel mehr. Also man bewertet Menschen nach ihren Fähigkeiten und in dieser ganzen Feminismusdebatte spricht man noch viel zu wenig über Frauen mit Behinderung und die sind ja wesentlich häufiger zum Beispiel von Armut betroffen, von sexualisierter Gewalt, die sind viel häufiger von Mobbing betroffen, sind betroffen von einer schlechten Versorgung im medizinischen Bereich und ich habe mir gedacht, man muss dieses Thema Frau wirklich nochmal separat diskutieren und deswegen bedeutet für mich Feminismus natürlich, sich die Frauen nochmal extra anzugucken und ich bin, also wer mich kennt, jetzt nicht so diese Feministin, die man sich im klassischen Sinn vorstellt. Aber was ist eine feministische Feministin im klassischen Sinn? Also ich bin nicht jemand, der Männer ablehnt, Männerthemen ablehnt. Ich bin eine große Männerfreundin. Und es lohnt sich, sich auch moderne Feministinnen anzuschauen, die auch sehr neue und zeitgemäße Ansätze haben. Deswegen habe ich mich weich gemacht, auch für diesen moderneren Begriff. Und es bedeutet für mich einfach, Frauen mehr mitzudenken, die einfach oft hinten runterfallen.
In einem Interview hast du mal gesagt, in vielen feministischen Kreisen gäbe es große Berührungsängste, wenn es um Frauen mit Behinderung gehe. Also ich denke mir mal so, da ist man schon in so einem Kreis quasi, ne, der irgendwie für Gleichberechtigung kämpft, für Gleichstellung bei Frauen. Und dann kommt aber eine Frau mit Behinderung und da gibt es dann Berührungsängste oder also da habe ich mich so gefragt, okay, worin äußert sich das jetzt und warum glaubst du, ist das denn so? Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe.
Ja, Ganz konkret habe ich es gemerkt, als ich eine Beratungsstelle gesucht habe für Frauen mit Gewalterfahrungen. Ja, weil ich habe gemerkt, ich bekomme bald einen Führhund, ich möchte mich mit dem auf die Straße trauen. Und es kamen so ganz viele Ängste hoch nach meinem letzten Erblindungsschub, wo ich dachte, an bestimmte Orte kann ich nicht mehr gehen, weil ich da Erinnerungen habe, die möchte ich nicht beim Namen nennen, aber ich suche Hilfe und habe im Internet auch auf den ganzen Webseiten gesehen, hier fühle ich mich angesprochen, da möchte ich mich hinwenden. Und egal, wo ich angerufen habe, man hat unheimlich gefremdet mit dem Thema Blindheit. Ach so, wenn Sie blind sind, das hatten wir hier noch nie. Also dafür haben wir jetzt gar kein Angebot. Gehen Sie doch mal zum Blindenverband. Und ja, da denke ich, gut, das heute nennt man das ja Intersektionalität, wenn man einfach verschiedene Themen zusammendenken muss. Beim Blindenverband bekomme ich Rat und Hilfe zum Thema Hilfsmittel für blinde Menschen und vielen Dingen auch, aber die sind nicht spezialisiert auf Frauen, blinde Frauen mit Gewalterfahrung. Da muss ich mich an eine Beratungsstelle für Frauen wenden. Und das ist mir in vielen anderen Bereichen auch passiert. So dieser typische Satz, das hatten wir hier noch nie, das ist uns zu spezifisch, damit kennen wir uns nicht aus. Und ab da war das Angebot im Grunde dann zu Ende. Und ich musste viel dafür tun, viel sensibilisieren, um dort das ganze Thema zu platzieren. Und auf der anderen Seite hat man natürlich gesamtgesellschaftlich eine Riesendebatte zum Thema Awareness, zum Thema Achtsamkeit. Und das kennen wir ja auch von dieser ganzen MeToo-Debatte. Ich versuche mich auch für Awareness-Initiativen zu engagieren, auch auf Veranstaltungen, Festivals, Konzerten. Man hat da ein ganz tolles Bewusstsein auch, ist auch ganz wichtig. Aber zum Beispiel werden dann Bilder eingeblendet, was ist zu tun bei Übergriffen, aber ohne Ton, wo ich jetzt als blinde Frau zum Beispiel überhaupt keinen Zugang habe. Ich weiß gar nicht, wo sind die Awareness-Teams bei einer Veranstaltung. Ich kann die ja nicht optisch erkennen. Die eingeblendeten Bilder kann ich nicht sehen. Und es ist durch unsere Schulung und Workshops, gerade durch Barrierefrei Feiern, möglich, mit den Menschen direkt zu sprechen und zu sagen, ja, auch Menschen mit Behinderung gehen auf Veranstaltungen, auch blinde Frauen sind unterwegs und möchten sich entsprechend kleiden, möchten sich jetzt nicht verstecken hinter ihrem Frausein und trotzdem auch Hilfsangebote haben. Und da ist schon viel passiert. Auf jeden Fall gibt es viele Initiativen aus der Selbsthilfe geboren. Zum Beispiel eben unser Selbstverteidigungskurs, wo ich mit vielen blinden Frauen verschiedenen Alters auch an Themen arbeiten konnte. Auch Frauen, die viel älter sind als ich und ganz anders reagieren würden in einer Situation, wo sie ja angegriffen werden. Oder es muss ja nicht unbedingt ein körperlicher Angriff sein. Es kann auch eine Übergriffigkeit sein. Mhm. Weil wir sind es einfach auch gewöhnt, dass Menschen sich uns gegenüber übergriffig verhalten, unsere Grenzen überschreiten, auch in der Kommunikation. Und wir sind es einfach gewöhnt zu gefallen und überangepasst zu sein, um gemocht zu werden. Und da fängt es ja ganz oft schon an, dass wir in so strukturelle Diskriminierung hineingeraten.
Mhm. Okay, und du hast ja auch, da frage ich mich jetzt, ob das quasi auch das ist, was du neulich meintest. Du hast zu mir mal gesagt, dass du findest, dass Frauen mit Behinderung manchmal sogar doppelt diskriminiert werden. Und das ist das, was du auch meintest?
Ja, wenn man so guckt, wo sind Frauen in der Gesellschaft noch nicht auf derselben Augenhöhe? Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen können, egal ob das jetzt Arbeit ist oder Bühne. Wir sind jetzt im kulturellen Bereich unterwegs. Und wenn man dann noch eine Behinderung hat, mir ist es zum Beispiel im beruflichen Kontext passiert, als Frau mit Behinderung, wenn du da was schaffst und kleine Erfolge hast, dann kann das sein, dass manche Menschen oder auch manche Männer das als als Stachel sehen und das klein machen. Und du kannst dich natürlich als Frau mit Behinderung nicht so gut wehren wie vielleicht einen Mann ohne Behinderung. Es gibt leider noch diese Mechanismen. Und ich hätte das früher nicht gedacht. Also als ich junge Frau war und ins Leben gegangen bin, hätte ich nicht gedacht, mit welchen Herausforderungen mir das Leben noch so kommt. Und wie viel Federn ich auch lasse, um auf echte Augenhöhe zu kommen. Also das ist gar nicht so einfach. Und man erlebt auch immer wieder größere Einschnitte oder Rückschritte. Und ich bin trotzdem ein Mensch, der immer positiv denkt, aber auch mit Missgunst und Neid konfrontiert ist. Also egal, wenn man Fernsehen macht, wenn man Bücher schreibt oder wenn Frau Fernsehen macht und Bücher schreibt, gehört auch immer dazu, dass man mit Missgünstlingen und Neidern rechnen muss. Und sich nicht jeder dafür freut. Das muss man auch gleich immer mit einplanen, ja, so diese Konfrontation.
Okay, und du hast ja, dann hast du mir nämlich im zweiten Satz quasi danach, hast du mir, es war eine E-Mail, die du mir geschrieben hast, mit dem doppelt diskriminiert werden, hast du gesagt, und da musstest du, also du persönlich, dann auch manchmal doppelt kreativ werden. Und da habe ich mich dann gefragt, kannst du uns vielleicht auch mal irgendwie ein Beispiel nennen, wo du das quasi hattest, so ein ganz konkretes? Du hast ja so gesagt, du hattest mal im beruflichen Kontext zum Beispiel, hattest du das mal?
Doppelt kreativ werden, das werden viele blinde Menschen kennen. Für uns funktioniert ja oft der gerade Weg nicht. Deswegen müssen wir die krummen Pfade nehmen und uns manchmal ganz andere Dinge überlegen, auf die Menschen nicht kommen, für die ja alles erstmal nach Plan A funktioniert. Ich habe das zum Beispiel ganz oft gemerkt bei meiner Fernseharbeit. Also wenn man mit Kamerateams arbeitet, kennen die ja Schema F. Wie arbeite ich mit einer sehenden Moderatorin? Ich hatte damals aber zum Beispiel keine Vorbilder. Es gab keine andere blinde Frau im Fernsehen. Ich habe mir das 14 Jahre lang gewünscht, zu gucken, Mensch, gibt es nicht eine Kollegin, die ich fragen kann, wie machst du das mit deinen Moderationskarten, mit deinen Maskenbildnerinnen, mit deinen Kamerateams, auch mit Mimik und Gestik. Ja, ich konnte ja mit meinen Interviewgästen nicht so interagieren, wie das sehende Moderatorinnen und Moderatoren machen. Und alles, was wir entwickelt haben, war pure Kreativität und in der Regel meine Kreativität, weil Medienmenschen lernen ja im Studium oder auch aus ihrer eigenen Berufspraxis nicht den Umgang mit einer blinden TV-Frau. Und ich habe jetzt eine blinde Fernsehmoderatorin gefunden in Spanien. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mich mit ihr auszutauschen, weil mich das extrem interessiert, wie das eine andere Person macht. Uns fehlen einfach in vielen Bereichen auch noch Vorbilder. Also das ist ein so gravierendes Beispiel aus dem Berufsalltag. Mir ging es aber auch ähnlich, zum Beispiel in der gesundheitlichen Versorgung. Ich hatte das Problem zum Beispiel, dass mich Kliniken und Krankenhäuser abgelehnt haben, weil sie mit mir als blinde Patientin nicht umgehen konnten. Und das war in einer sehr gravierenden Notlage. Und ich musste auch hier versuchen, kreative Lösungen zu finden, um mir irgendwie selber zu helfen. Und das ist für medizinische Einrichtungen natürlich krass. Und bei jedem Rückschritt konnte ich im Nachhinein immer für andere Menschen etwas bewirken, damit das nicht nochmal passiert. Aber ja, für mich und mein Leben hat das immer Blessuren bedeutet.
Ich verstehe, was du meinst. Und was ich dich aber fragen will, worunter du etwas verstehst, ist das Thema Frau sein, Fempowerment oder Empowerment, wollen wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Und ich habe mich jetzt als nächstes gefragt, was verstehst du unter dem Begriff Fempowerment? Also für alle Hörerinnen und Hörer, Empowerment, nur mit einem F davor.
Da muss man vielleicht erstmal Empowerment erklären. Ja. Empowerment ist ein sehr schönes Wort. Das habe ich gelernt bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Dort war ich Inklusionsbotschafterin. Und ja, das ist so eine Bewegung, die kennt man eigentlich eher von den Frauen oder auch Menschen mit anderen Hintergründen, anderen Hautfarben, schwarzen Menschen, die sich versucht haben, selbst zu ermächtigen. Und Menschen mit Behinderung haben das auch getan und versuchen einfach durch diese Kraft in sich selbstverständlicher zu werden und auch Communities zu bilden. Da gibt's ganz viel zu lesen. Der Empowerment-Begriff, der hat mir wirklich so ein inneres Licht angemacht, weil man sich nicht so allein fühlt und denkt, ich bin jetzt hier ein Einzelschicksal. Man kommt auch aus diesem ganzen piefigen Reha-Gedanken mal raus, dass uns also Menschen ohne Behinderung sagen, wie wir sein sollen, also aus dieser über uns, ohne uns Kultur. Empowerment bedeutet ja auch, dass wir aus uns heraus entscheiden, was für uns gut und richtig ist. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Setzt man jetzt das F noch davor, ist es einfach so, dass Frauen mit Behinderung sich stärken und selbst ermächtigen und sich äußern dürfen. Denn das ist, was ich als kleines Mädchen mit der dicken Brille schon gelernt habe. Jeder weiß, was für mich gut und richtig ist. Also was ich als sehbehindertes Mädchen lieber nicht anziehen soll oder was ich lieber nicht sagen soll, das ist so eine krasse Sozialisation, dass ich mich als erwachsene Frau nochmal völlig neu kennengelernt habe. Also dieses besonders Mädchen sein oder besonders zu dies oder zu das nicht zu sein. Ich habe zum Beispiel mal einen ordentlichen Tritt in den Hintern gekriegt, dass ich richtig in die Ecke geflogen bin von unserer damaligen Lehrerin, weil ich einen Lippenstift aufgetragen habe. Und das ist mir auch nie aufgefallen, weil ich dachte, das ist eigentlich normal. Also es gab viele solche übergriffigen Verhaltensweisen von unseren Pädagogen damals. Und es gab auch tolle Lehrer und Lehrerinnen, aber auch ganz krasse Lehrer der alten Schule. Ich wurde auch in einen dunklen Raum gesperrt, obwohl ich nichts gemacht habe, wo ich dachte, ich kann es heute noch nicht erklären, warum man einen Menschen, der irgendwann mal erblindet, in einen dunklen Raum sperrt als Kind in unserer damaligen Schule. Das war so eine alte Pädagogik. Und Fempowerment ist, glaube ich, wichtig, um zu lernen, ich möchte die Frau sein oder vielleicht auch das Mädchen von damals eigentlich nochmal völlig neu aufstellen, weil es gibt so Dinge, die gingen eigentlich gar nicht so.
Okay, weil ich habe mich so, als ich überlegt habe, welche Frage stelle ich dir dazu, habe ich dann auch überlegt, okay, muss man fempowern oder reicht es nicht auch zu empowern? So, also ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und ich bin auch noch gar nicht so richtig zu einer Lösung gekommen, weil es ist ja irgendwie, denke ich mir so, es ist natürlich, geht es wahrscheinlich vielen Frauen irgendwie, haben dann da irgendwie was erlebt, sowas wie du zum Beispiel auch beschreibst. Und klar muss man die irgendwie empowern, aber es kann ja genauso gut auch Männer betreffen oder andere Menschen. Ich sage einfach mal Menschen, weil ich würde es eigentlich fast gar nicht, ich habe immer so ein Problem damit, das so an Mann und Frau irgendwie festzumachen. So, weißt du, ich habe so irgendwie überlegt und dachte so, also irgendwie habe ich da so ein Mini-Störgefühl mit. Ich kann es noch nicht hundertprozentig benennen. Vielleicht verstehst du so, was der Knoten im Kopf so in meine Richtung ist. So, ich denke mir mal so, ja, Männer oder andere Menschen, egal welchem Geschlecht man sich jetzt zuordnet oder ob man sich gar keinem Geschlecht zuordnet oder so, also Menschen einfach, denen kann es ja immer passieren. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, muss man fempowern oder reicht es nicht auch zu empowern? Aber ja, ich bin noch nicht zu einer Lösung gekommen irgendwie. Hast du dir auch mal so eine Frage gestellt oder war das für dich immer gleich so klar irgendwie?
Ich habe das auch am Anfang so gesehen wie du. Also ich habe am Anfang auch gedacht, man muss nicht extra fempowern und habe dann gemerkt, es gibt bestimmte Probleme, die haben speziell blinde Mädchen und Frauen, so wie auch Frauen und Mädchen ohne Behinderung, die man in Schonräumen besprechen muss oder in geschützten Gruppen, weil Jungs das so nicht passiert. Und deswegen ist es manchmal auch so in Selbstverteidigungsgruppen oder so, dass sogar darüber gesprochen wird, dass man keinen männlichen Trainer haben möchte, weil dann einfach bestimmte Erfahrungen getriggert werden.
Ah, okay, verstehe.
Also wir zum Beispiel fanden das gut. Wir wollten den männlichen Trainer auch bewusst, weil man dann bestimmte Ängste gerade überwindet, die man vielleicht mit einem gewalttätigen Partner oder mit gewalttätigen Männern in der Öffentlichkeit erlebt hat, die kann man dann überspeichern durch den männlichen Trainer. Und ich glaube, ich habe auch oft mit einem blinden Kumpel darüber gesprochen oder so, dem sind einfach bestimmte Dinge im Leben nicht passiert, die mir als erblindete Frau, erblindetes Mädchen passiert sind. Natürlich kann auch, also da bin ich total bei dir, auch blinden Männern passieren ganz blöde Situationen, weil du da nicht so schnell rauskommst, du checkst nicht so schnell, was ist denn jetzt hier los, was bildet sich hier für eine Situation um mich rum, oder am Arbeitsplatz bist du vielleicht auch derjenige, der gerade Mimik und Gestik vom Chef nicht interpretieren kann, andere können vielleicht hinter deinem Rücken irgendwas machen, wo du dich übergangen fühlst. Also ich habe auch blinde Männer mit Mobbing-Erfahrungen erlebt. Ich glaube, als Frau gibt es aber ganz bestimmte Erfahrungen, da wirst du jetzt einen Typ überhaupt nicht, wovon du sprichst, weil ihm die so nicht passieren. Und so geht es aber auch Frauen ohne Behinderung, wo einfach nochmal so ein Gefälle ist. Da hat es mir geholfen, mir wirklich Statistiken anzugucken, also von Armut, von schlechter gesundheitlicher Versorgung, von schlechterer Bildung, schlechteren Bildungschancen sind eben leider Frauen mit Behinderung viel, viel häufiger betroffen als Männer mit Behinderung und natürlich auch Frauen mit Behinderung viel häufiger als Frauen ohne Behinderung. Die rutschen in ganz vielen Bereichen nochmal richtig hinten runter und das ist einfach mega unfair und man muss sich angucken, warum ist denn das eigentlich so? Warum sind die so doppelt marginalisiert? Also erstens Punkt Frau und zweitens Punkt Behinderung. Und je nachdem, wenn die noch in einer Einrichtung leben, für Menschen mit Behinderung, wo sie wenig Kontakt zur Außenwelt haben oder wenig Kontakt zu empowerten anderen Frauen, dann halten die das für normal und rutschen immer weiter runter und sind wenig selbst ermächtigt.
Mhm. Okay, verstehe ich den Aspekt. Alles klar, das ist nochmal eine gute Sichtweise, die du mir jetzt auch mit auf den Weg gegeben hast. Danke dafür.
Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen. Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen@hörmal-oe-audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören, und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Was bedeutet das Thema Frau sein für dich?
Ja.
Fiese Frage, ne? Weil die ist so umfassend irgendwie. Ich habe auch, ich werde dir danach meine Sichtweise erzählen, was es für mich bedeutet, aber erstmal möchte ich wissen, was es für dich bedeutet.
Eine Freundin von mir, die würde jetzt sagen, also Frau sein ist für sie was ganz anderes als für mich. Also sie würde gern handwerklich tätig sein und steht öfter mal mit der Bohrmaschine irgendwo, und das ist für sie Weiblichkeit. Und für mich ist Weiblichkeit, dass ich mich durchaus weiblich kleiden kann und ja, vielleicht das darf, was mir früher als sehbehindertes Mädchen so ein bisschen abgesprochen wurde. Wir sollten nicht so weiblich gekleidet sein. Da wurde gesagt, da brauchst du dich nicht wundern, wenn dir was passiert. So dieses, bist du selber schuld.
Ja,
also
okay.
Habe ich auch bei den Frauen in meinem Buch oft gehört, die bei Hinteraphrodites Augen mitgemacht haben. Deine Augen sehen hässlich aus, oder du darfst die Haare nicht so lang tragen, du kannst die sowieso nicht pflegen, oder zieh keinen kurzen Rock an als behinderter Mensch oder als behinderte Frau. Dann ist doch klar, wie das dann rüberkommt. Und ich glaube, das wollte ich mir immer zurückholen. Ich wollte so Stile leben. Ich wollte mal Punkerin sein. Mal bin ich in die schwarze Szene gegangen, habe ganz viel Gewänder getragen und so. Also ich wollte mich nicht, gerade heute auch nicht mehr, auch wenn ich älter werde, ich wollte mich nicht unweiblich kleiden. Mhm. Auch nicht, wenn ich feministisch denke, möchte ich trotzdem nicht in eine Latzhose und ja, in diesen Klischees mich zeigen, die manche vielleicht haben. Die stimmen übrigens ja gar nicht.
Ja, Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich, ne? Also nur, weil man feministisch denkt, heißt das ja nicht, dass man, wie du sagst, in Latzhose und Arbeitsschuhen rumlaufen muss oder so. Das ist ja wirklich super unterschiedlich, der Geschmack einfach. Also es ist ja super subjektiv.
Und die Phasen hatte ich ja auch, ja. Also du möchtest wahrscheinlich nicht wissen, wie ich früher als Punkerin aussah. Also
doch, das würde ich gerne wissen.
Also wirklich die krassesten Stiefel mit bunten Schnürsenkeln, so diese mega Stahlkappenstiefel und zerrissene Hosen und pinke Haare.
Ich wollte gerade sagen, hattest du bunte Haare?
Ja.
Ja.
Und dann Lederjacke mit ganz viel Ketten dran. Also da habe ich auch so rebelliert, auch gegen die Erblindung, die mir bevorstand. Ja, mir wurde ja gesagt, okay, du wirst mal blind, wann, steht noch nicht fest. Das war für mich ein wahnsinniger Schock und ein Kampf mit mir selbst und auch mit der Gesellschaft. Ich wollte dazugehören, konnte es aber nicht, ja, und kam dann auf ein Gymnasium, auf eine Regelschule kurz nach der Wende. Die wollten mich natürlich nicht, so das Mädchen mit der dicken Brille, die komische, die so anders war und so anders aussah und sich anders bewegt hat. Und dann bin ich natürlich erstmal volles Rohr in die Punk-Szene gegangen und dachte, ja, solange ich noch sehen kann, koste ich das hier aus, und dann habe ich keinen Bock mehr. Und natürlich, das Leben wird immer eine andere Geschichte schreiben. Ich habe dann natürlich mein Leben nicht weggeschmissen und habe dann Ja, dann kam so die Zeit, wo mir das viel Kraft gegeben hat, Bücher zu schreiben. Und dann bin ich ganz schnell auch in diese ganze Fernsehbranche gekommen und so. Ich habe, glaube ich, schon immer versucht, irgendwie auch mein Innerstes in meiner Kleidung auszudrücken. Und das ist für mich auch Weiblichkeit, also auch Kontrapunkte zu setzen. Das kann mal die Punkerin sein, das kann aber auch mal das Kleid mit den Herzlollis sein. Ja,
genau. Hast du dich denn damals als Punkerin quasi, hast du dir da auch schon Gedanken drüber gemacht und hast gesagt, okay, also so über Frau sein, so du kleidest dich bewusst so und fühlst dich damit irgendwie weiblich oder so? Hast du dir zu der Zeit auch schon Gedanken drüber gemacht oder kam das erst später?
Das war wahrscheinlich erstmal Verstecken des weiblichen Körpers hinter dieser Schutzmontur, also diese ganze Lederjacke und diese ganze Ablehnung. Ich habe da ganz viel abgelehnt, auch wie die Gesellschaft ist und auch im Umgang mit Behinderungen. Also ich habe ja gemerkt, ich kann nicht dazugehören, werde ich auch nie mehr können, weil mir jetzt diese kaputte Netzhaut ja ins Hirn geschrieben ist sozusagen. Und das waren, glaube ich, auch sehr viele rebellische Faktoren. Und ich als Frau oder meine Frauenrolle, das hat, glaube ich, auch schon immer dazu gehört, so Konventionen zu hinterfragen. Aber das habe ich nicht bewusst als Mädchen oder Frau gemacht, weil ich glaube, da steckte ich noch viel zu sehr drin in diesen klassischen Rollenbildern und bin auch viel zu sehr Opfer von solchen klassischen Rollenbildern dann gewesen. Also, und das konnte ich als erwachsene Frau dann erst reflektieren. Also es war auch die Zeit, wo ich viel Gewalterfahrungen gemacht habe. So, ja.
Ich habe mal in einem Artikel auch von dir gelesen, da in dem steht, dass das Thema Fotos für dich lange schwierig war nach deiner Erblindung. Und da habe ich gelesen, du hast Fotoalben aus deinem Leben verbannt, hast du geschrieben. Und dann hast du später bewusst den Kontakt zu FotografInnen zugelassen. Das war so ein Blogartikel. Also wirklich an dieser Stelle mal kurze Empfehlung, geht mal auf Jennifers Website. Da gibt es wirklich echt viele interessante Artikel zu ganz verschiedensten Themen des Lebens. Und das war einer davon, wo du halt über dich selbst geschrieben hast. Und du hast als Grund dafür genannt, dass du erst später das mit den Fotografen wieder zugelassen hast, diesen Kontakt. Den fand ich interessant. Du schreibst, Zitat, auch um einen damals sehr wunden Punkt, meine für mich unsichtbar gewordene Identität als Frau einzufangen. Und da habe ich mich jetzt gefragt, War das mit diesem Visuellen, was du gesagt hast, dieser Verlust sozusagen, dass du da vielleicht auch nicht mehr so die Kontrolle drüber hattest, war das das, was du damit meinst, deine unsichtbar gewordene Identität als Frau einzufangen, oder was meinst du damit?
Ja, also ich merke so im Rückspiegel, dass ich in ganz verschiedenen Phasen meine Behinderung verarbeitet habe. Und das ist auf jeden Fall eine extreme Phase gewesen. Es gibt ja so Modelle, also wir arbeiten oder wir verarbeiten ja individuell und nicht nach Modell, aber manchmal finde ich das ganz sinnvoll, sich diese Modelle anzuschauen. Am Anfang kommt ja, wenn man erblindet, dieser Schock, dann kommt die Ablehnung, ich doch nicht, ich werde doch nicht blind, dann diese Rebellion und dann die Trauer und dann das Annehmen. Und in diesen verschiedenen Phasen habe ich auch immer ganz verschiedene kreative Projekte gemacht. Und was dazugehört, war auf jeden Fall auch die Arbeit mit Fotografen. Und je kleiner mein Gesichtsfeld wurde, umso besser konnte ich eigentlich noch mit diesem Tunnelblick Fotos erkennen. Also ich konnte mich reell nicht mehr im Spiegel sehen. Dazu war das einfach zu groß, dieses Spiegelbild. Aber ich konnte diese Fotos noch erkennen. Die passten gerade noch so in den Tunnelblick. Und ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich habe einige Bilder noch abspeichern können. Das sind so Erinnerungen an mich und meine Restidentität, meine restoptische Identität. Und später habe ich gemerkt, wenn ich mit Fotografen arbeite, die können sehr gut beschreiben, Licht, Perspektive. Ich glaube, ich habe mich mehr mit diesen ganzen optischen Phänomenen befasst als meine sehenden Freundinnen und habe dann über die Augen der Fotografen sehen gelernt, auch meinen Körper, meine Wirkung. Habe das vielen blinden Frauen in meinem Umfeld auch empfohlen, das mal zu machen, so, weil man einfach nochmal Dinge versteht über sich, über das eigene Frausein, was man nie hinterfragt. Wie sehe ich ihn von hinten aus, von der Seite? Wie sehen das andere aus? Welcher Perspektive und so? Habe später ja dann auch mit blinden Frauen einen Imagekurs gemacht oder mit blinden Menschen insgesamt zum Thema Wirkung, auch in Vorstellungsgesprächen. Das betrifft ja jetzt nicht nur Kunst und Kreativität, sondern wie wirke ich denn auf andere Menschen optisch? Das vergisst man ja ganz oft, wenn man nicht drüber nachdenkt. Manchen ist es auch egal, aber wir sind ja nun mal sichtbar. So, und heute bin ich manchmal schon so blind, dass ich denke, das ist alles lästig, diese Gesetze der sehenden Welt. Mhm. Und manchmal bin ich ganz froh, dass ich das damals gemacht habe. Und viel habe ich auch in Workshop-Materialien dann verschriftlicht und das in meinem Buch Der Geschmack von Lippenrot festgehalten. Für Frauen, insbesondere erblindete Frauen, denen es wichtig ist, an Körperform, Kleidungsschnitt und Mimik, Gestik, solchen Dingen zu arbeiten, weil oft im Alltag nicht die Zeit bleibt, mit Sehenden darüber zu sprechen. Also auch als wir heute hierher gefahren sind, mein Partner und ich, ist nicht so, dass ich jetzt mit ihm da eine halbe Stunde drüber spreche, wie ich angezogen bin und wie mein Lippenstift ist. Das mache ich alles alleine, es muss alles schnell gehen und man ist manchmal ja dann schon ein bisschen unsicher. So.
Okay. Ja, finde ich interessant. Also ich finde auch, dass mit diesen gesellschaftlichen Normen und so, was du aussagst, ist manchmal irgendwie fast ein bisschen lästig ist, dass man sich dann doch Gedanken darüber macht, wie sehe ich jetzt aus und und muss ich nicht doch das Haar irgendwie so zurechtrücken oder so. Also manchmal beneide ich Frauen sehr, die sich darüber gar keine Gedanken machen, weil ich denke mir immer so, Wahnsinn, wie befreiend das eigentlich sein muss, wenn man sich einfach gar keine Gedanken drüber macht. So. Und ich kenne das aber von mir selbst so auch. Ich könnte das nicht, so mir da gar keine Gedanken drüber machen. Ich glaube, ich bin schon jemand, der sich jetzt auch nicht krass viele Gedanken drüber macht, aber ich mache mir schon Gedanken drüber. Ich glaube, es gibt natürlich auch viele Männer, die sich da genauso Gedanken drüber machen. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, dass es von außen so diesen Druck gibt, dass das schon irgendwie erwartet wird auch, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel im Fernsehen bist, wenn du gerade im Medienbereich oder sowas machst, da gibt's ja fast keine Frau, die vor der Kamera steht, die nicht perfekte Nägel hat, die nicht die Haare schön hat, die nicht die schönsten Klamotten anhat, so das passiert ja super selten und ich finde immer so, ich finde es eigentlich schade, dass das so ist. Andererseits, das wollen die Menschen halt sehen, so, es hört sich immer so blöd an, aber natürlich ist das irgendwie so gelernt vielleicht auch im Kopf, so, dass dadurch auch dieser Druck irgendwie entsteht, ich weiß nicht, also ich empfinde das aber auch als anstrengend so manchmal, ich kann das echt nachvollziehen, so.
Ja, und es ist ja noch nicht mal so, dass du als blinde Frau mehr Wert darauf legst, du musst aber mehr Worte finden,
ja.
Also man kann das beobachtet oft, ich beobachte es oft an sehenden Frauen, einfach mal kurz in den Spiegel gucken, mal kurzes korrigieren und da wird nicht ein großes Gerede darum gemacht. Ja. Aber ich als Blinde, ich habe 1000 Fragen dazu, ich müsste das alles nochmal abklären. Mhm. Ich muss manchmal monatelang drauf warten, 5 verschiedene Rottöne mal mit jemandem zu besprechen, ob jetzt die Mütze zu der Kette, zu dem Schal, zu dem Schuh, zu der Tasche passt, weil da keiner Nerv drauf hat.
Aber heute passt deine Mütze zu den Lollipops auf deinem Kleid, das kann ich dir schon mal sagen.
Super.
Aber das kann ich, aber ich glaube, dass es da, klar, was das Thema Farbkombination angeht, kann ich das gut verstehen, glaube ich, so nachvollziehen kann ich das, glaube ich, ganz gut. Man kann sich natürlich nie 1000%ig hineinversetzen, weil ich bin einfach nicht blind und dann kann ich natürlich nicht sagen, boah, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich glaube, ich begreife das Problem, das Hindernis. Ich glaube aber manchmal auch, das ist so ein Druck irgendwie, den man sich selbst macht. Du hast ja auch vom Interview zum Beispiel, hast ja eben auch gesagt so, weil wir haben jetzt hier auch für die, die vielleicht gerade im Video zugucken, wir haben hier so 2 kleine Handys aufgestellt und da filmen wir uns ein bisschen mit. Das benutzen wir manchmal auch für Social Media einfach, um da auch nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen und zu schaffen, auch von den Menschen, die wir interviewen, für die Menschen, die wir interviewen quasi, einfach auch den Leuten mal zu zeigen, hey, wie sieht es denn hier überhaupt aus, wie wir hier sitzen? So, und da hast du mich ja auch gefragt, so, okay, geht das so? Liegt mein Haar jetzt hier gut? Und gucke ich denn jetzt in die richtige Richtung und sowas? Und das sind natürlich berechtigte Fragen. Aber da habe ich dir dann ja auch gesagt, so, hey, nee, das sieht alles super aus. Das ist wirklich alles voll gut. Dann hast du nochmal gefragt, habe ich hier irgendwo einen Mohnkrümel oder so? Und ich glaube, das ist so ein Druck, den man sich irgendwie so voll selbst macht, dass man immer, man findet sich ja selbst sowieso immer total hässlich, meistens so doof, will ich jetzt nicht allen unterstellen, ne? Aber es gibt ja immer so Phasen manchmal, das kenne ich von mir, das kenne ich von Freundinnen von mir, da findet man sich irgendwie dann immer gar nicht schön und man sieht sich nicht gerne selbst auf Fotos und man hört sich auch gar nicht selbst und andere nehmen das ja gar nicht so wahr. Das ist ja auch immer sowas, so ein Ding im Kopf irgendwie, was man so hat, oder?
Ich glaube, das ist, was Fernsehen aus dir macht. Also wenn du 14 Jahre Fernsehen machst als blinde Person, dann lernst du so viele Dinge, von denen du nicht geahnt hast, dass ein sehender Mensch das sieht.
Ja.
Also wir können jetzt hier sitzen und einfach miteinander reden, aber wenn du mit Fernsehleuten arbeitest, ist das ganz anders. Da ist wirklich jede Falte muss da kaschiert werden. Mhm. Die Maskenbildnerin wäre jetzt schon 100-mal um mich gesprungen. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen.
Nee, war alles gut. Ja, Jenny hat gerade so ein Pudern imitiert in ihrem Gesicht.
Ja, genau. Ich wollte mich gerade hier nochmal von oben bis unten neu abpudern.
Soll ich nochmal kurz rumkommen und das bei dir machen? Oder pudern? Nochmal dich pudern?
Ach, von dir würde ich mir das gefallen. Das sind aber so Dinge, wo ich dann einfach denke, da wäre ich, also wirklich als Blinde kommst du da nicht drauf. Also es wären auch unsere Hintergründe, wären jetzt hier nochmal 25 Mal geändert worden. Die Lichtverhältnisse, das war für mich immer hochspannend, weil ich dann viel gelernt habe über Licht, was ich schon lange vergessen habe zum Beispiel. Und ich merke das auch in Zoom-Meetings, wenn wir uns mit Video zuschalten. Da gibt es Dinge, die habe ich vorher alle mit einer sehenden Person perfekt eingestellt. Am nächsten Tag ist es anders, weil die Sonne reinscheint. Dann ist mein Gesicht plötzlich gespalten in Licht und Schatten. Mhm. Oder ich habe komische Punkte im Gesicht durch die Jalousie. Oder ich filme mir auf den Schoß, weil mein Stativ irgendwie leicht verrutscht ist. Mein Kopf ist abgeschnitten. Dass ich mich irgendwann auch entschieden habe, mich manchmal nur mit einem Foto zuzuschalten oder so. Also das sind so Lernprozesse ständig, weil du nicht nochmal diesen kurzen korrigierenden Blick hast und ich glaube, diese vielen Gedanken, die ich mir mache, die habe ich auch, weil ich ein bisschen verzerrtes Bild der Realität habe, weil ich explizit mit visuell arbeitenden Menschen zu tun hatte.
Na, du bist da so ein bisschen erzogen, ne?
Ja, in die also Richtung, versaut kann man auch sagen.
Ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen.
Und andererseits ist aber auch ein guter Aspekt, was du jetzt ansprichst mit der Sichtbarkeit. Ich glaube, wir blinden Menschen haben es auch oft so schwer, uns sichtbar zu machen und unsere Themen zu zeigen, auch die Bedarfe von blinden Menschen zu zeigen. Das wird dann oft auch schwer, weil man glaubt nur, was man sieht. Die Gesellschaft braucht Bilder, um auch so Missstände aufzudecken. Und in den sozialen Medien ist es so, so schwer, weil ich kann mich zum Beispiel auch nicht dreimal am Tag mal kurz filmen bei irgendeiner Tätigkeit, wie das andere Menschen mit Behinderungen in den sozialen Medien machen. Und demzufolge brauche ich immer irgendwie eine sehende Assistenz, die das nochmal abcheckt, die sagt, okay, das Foto kannst du nehmen. Ich habe das alles versucht. Ich habe überall Stative, Magneten in meiner Wohnung, habe versucht auch Videos, Fotos selber zu produzieren. Und manchmal kann man nicht ahnen, als vollblinder Mensch, was da schiefgehen kann.
Ja, dann ist das unscharf oder du hast doch nicht auf Aufnahme gedrückt oder überbelichtet oder unterbelichtet. Ich will nochmal den Bogen quasi zurückspannen. Wir haben ja eben über deine Identität als Frau gesprochen. Und ich habe mich jetzt gefragt, erstens, ja oder nein, hat sich deine Wahrnehmung oder deine Identität als Frau verändert? Und sollte die Antwort ja lauten, würde mich natürlich interessieren, wie, also es gab ja eine Zeit dann irgendwann, ab wann du dir quasi so ab dem Erwachsenenalter Gedanken darüber gemacht hast, mehr so, was bedeutet jetzt Frau sein für mich, was macht Weiblichkeit für mich aus, wer will ich sein, so, und ich finde es ja spannend, so jeder verändert sich natürlich im Laufe des Lebens, aber ich würde es einfach mal total gerne von dir hören, wie so dein Prozess irgendwie war, so ob du irgendwie deine Sichtweisen so krass manchmal voll verändert hast oder ob das eher so eine Stringenz war, so, erzähl doch mal.
Ja, meine Sichtweise hat sich schon erheblich verändert, aber das kann man auch nicht sagen, dass das von heute auf morgen war. Ich glaube, man verändert sich immer bei gravierenden Lebenseinschnitten, aber da kommt die Erkenntnis auch nicht sofort. Ich bin so ein Typ, ich suche immer erstmal den Fehler bei mir. Ich suche
typisches Frauending, glaube ich.
Das ist das wieder, ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das sind genau die Dinge, die ich so meine. Man ist so in dieser Frauenrolle, man hat gelernt, sofort auf diese schlechte Gewissentaste zu drücken und eben nicht auf diesen Fempowerment-Schalter oder den Mutmuskel, nenne ich es auch oft, anzuspannen und zu sagen, nee, ich verhalte mich jetzt mal anders. Ich versuche wirklich diese Gabelung zu entdecken, wo sich das dann in die falsche Richtung entwickelt und ich wieder anfange zu harmonisieren, weil das hat mir selten was gebracht, immer wieder die Liebe zu sein und immer wieder. Deswegen denken Leute trotzdem nicht besser über dich, wenn du versuchst, ja, wieder die ganzen guten Dinge nochmal alle zu machen. Deswegen bin ich kein schlechterer Mensch geworden, das werde ich auch nie. Und habe ich auch nicht vor, aber schon zu spüren, was will ich eigentlich wirklich und was bringt mir das jetzt eigentlich wirklich, außer dass ich nur an die gute Sache glaube, was sind die Motive der anderen eigentlich, warum denken und handeln die so? Also solche Dinge auch zu hinterfragen und zu spüren, ja, ganz selbstbestimmt, das will ich aus meiner Selbstbestimmung heraus und das mache ich jetzt nicht, um den Erwartungen aller zu entsprechen und nein, das will ich jetzt nicht und das fällt mir heute noch schwer, bei jedem Nein geht mir wieder dreimal durch den Kopf, ach, wen habe ich jetzt enttäuscht und kann ich es jetzt nicht doch noch irgendwie so hinkriegen, dass alle zufrieden sind und ich am Ende aber vielleicht doch wieder nicht. Manche Menschen haben das Problem überhaupt nicht, die wüssten jetzt gar nicht, wovon ich rede.
Ja, ich kann es total nachvollziehen, was du meinst, mir geht das auch so, ich bin absoluter Konfliktvermeider, ich finde das ganz schlimm, so Konflikte zu haben und irgendwie dann zu sagen, so nee, mache ich jetzt nicht und so und wenn ich das mache, dann habe ich mal voll das schlechte Gewissen und denke mir, oh Gott, habe ich den jetzt verletzt und oh, und jetzt findet er mich bestimmt ganz blöd und eigentlich bin ich ja sowieso voll doof und ganz alles ist schlimm, also schlimm ist es jetzt nicht, ne, aber so dieses, ich habe da auch so einen Hang zu, also ich kann das verstehen. Ich habe aber auch eine Freundin, die ist voll anders. So, die sagt dann, nee, nö, mache ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht. So mit einem Argument natürlich jetzt nicht einfach so trotzig wie so ein kleines Kind. Nee, will ich jetzt nicht. Aber so, das bewundere ich immer total. Finde ich total krass, wenn man das kann.
Ja, und ich finde, das gehört auch dazu. Ich habe in diesem Buch Der Geschmack von Lippenrot eben nicht nur über den Lippenstift geschrieben. Und das Buch heißt auch Imagekurs und Schminkratgeber nicht nur für blinde Frauen. Das soll heißen, das kann auch sehende Frauen interessieren, aber auch blinde Männer zum Beispiel, weil da sind auch viele Kapitel drin, die befassen sich so mit dem inneren Spiegelbild, mit der inneren Haltung, mit ja, der inneren Art, mit sich selbst umzugehen, aber auch mit Stimme, mit Sprache. Also es geht ja oft schon damit los, wie trete ich auf in einer Gruppe? Warum bin ich jetzt vielleicht immer die Leiseste? Und warum werden die leisen Menschen immer nicht gehört? Die haben vielleicht viel Besseres zu sagen, nicht immer, aber manchmal vielleicht viel Besseres zu sagen als diejenigen, die immer die Lautesten sind. Also ich habe mich da viel befasst, auch mit Kommunikationsmodellen. Das hat auch mit meinem Beruf zu tun, klar, als Sozialpädagogin. Aber ich glaube, weil du vorhin auch nach Weiblichkeit und was es für mich ist gefragt hast, es gibt auch Männer, die so viele weibliche Anteile in sich haben und so sehr schüchtern sind und vielleicht auch viel hinterfragen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich das besser ausbalanciert. Ich check immer sofort in jeder sozialen Gruppe, wer ist jetzt der von Anfang an das Zepter an sich reißt und wo ist jetzt die Person, die ich eigentlich lieber mal fragen würde, was sagst du da noch dazu? Und da können sich ja Menschen auch gegenseitig unterstützen und man fragt vielleicht mal bewusst mehr die Leisen. Und
da bedarf es natürlich einer gewissen emotionalen Intelligenz, ne, die man dann mitbringen muss. So. Und manche Menschen haben die und manche haben sie bestimmt auch, aber die ist so ein bisschen versteckt.
Ja.
Wer wird das jetzt mal so ausdrücken wollen?
Die ist im Schatzkistchen verborgen.
Ja, ja. Was macht denn eigentlich die blinde Weiblichkeit für dich aus, weil du ja gerade so über dein Buch auch gesprochen hast und in einem Artikel von dir habe ich wieder gelesen, dass du in einem deiner Bücher, weil deine Bücher habe ich noch nicht gelesen, aber das werde ich tun, in einem deiner Bücher berichtest du vom Suchen und Finden der blinden Weiblichkeit. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wo wir jetzt auch so ein bisschen bei diesem Thema sind, was ist denn der Unterschied zwischen der blinden Weiblichkeit und Weiblichkeit ohne blind davor für dich?
Die musste ich erst finden, als ich dann erblindet bin, weil ich mich dann oft gefragt habe, als ich mich nicht mehr im Spiegel gesehen habe, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also wenn man so mit sich hadert, kann man ja wenigstens noch in den Spiegel gucken und sagen, okay, so sehe ich jetzt aus. Also da ist jetzt vielleicht irgendwie was nicht ganz perfekt, aber das bin ich, so akzeptiere ich mich. Das hat mir dann völlig gefehlt und ich musste irgendwie eine neue Art von mich annehmen oder mein Aussehen finden im inneren Spiegel. Irgendwie entwickeln. Das habe ich dann für mich blinde Weiblichkeit genannt. Mhm. Da hat auch dazu gehört, verschiedene Körper oder Körperformen für mich kennenzulernen, also auch in der Beratung anderer blinder Frauen. Wir mussten ja unterscheiden, was gibt's denn eigentlich für Körpertypen, für Gesichtstypen, was haben die alle für verschiedene Gesichtskonturen, für Formen. Das habe ich dann auch viel besser verstanden, als ich als Sehende je verstanden habe. Also ich habe das gemerkt im Gespräch mit sehenden Frauen, die haben noch nicht so viel darüber nachgedacht, was es eigentlich alles für verschiedene Schnitte auch in Kleidung gibt, für verschiedene Frisurtypen und wie die zum Gesicht passen und für Brillenform und Hüte. Und das hat mich unheimlich interessiert. Und ich mache das heute auch. Ich betaste Schaufensterpuppen. Ich fasse ganz viele Kleidungsstücke an und versuche, die zu integrieren. Lass mich inspirieren, auch von Hörbüchern, von Geschichten, von der Mythologie. Denn als blinde Frau machst du ja nicht mal den Schaufensterbummel und guckst mal, was ist gerade so im Trend. Man braucht ganz viele Quellen, woraus man dann sein Wissen speist und was man dann so in diese blinde Weiblichkeit fasst. Aber dazu gehört ja nicht nur der eigene Look, sondern ja, viel, viel mehr. Auch wie man, wenn man in einer Situation unsicher ist, wenn man einen Raum betritt und weiß nicht, wo stehen jetzt hier die wichtigen Leute, mit wem rede ich jetzt, wie man auch da versucht, souverän zu wirken und irgendwie eine Haltung zu haben, wie man sich am Podium bewegt, wie man sich mit Medien bewegt. Das ist ja alles eine ganz eigene Welt, die mit Augenlicht komplett anders funktionieren würde.
Okay, verstehe. Gut, das ist natürlich eine subjektive Sichtweise von dir, das sagst du. Das ist jetzt deine Definition quasi dafür für blinde Weiblichkeit. Das muss natürlich nicht auf andere zutreffen, die sagen vielleicht, nee, ich bin von dem Visuellen gar nicht so. Für mich ist eher so, dass dieses Verhalten zum Beispiel oder Charakterstärke oder sowas, was für dich natürlich da auch mit reinzählt, aber so vielleicht hat das für andere irgendwie unterschiedliche Prioritäten und das interessiert uns natürlich auch, liebe Hörerinnen. Fühlt euch jetzt, also ich spreche vor allem die Hörerinnen jetzt mal an. Schreibt uns mal eine Mail oder so oder je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr hört, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was das für euch bedeutet. So, also das würde mich schon interessieren, wie so da eure Sichtweise ist, weil ich glaube, da gibt es tausende von Sichtweisen, tausende von Definitionen und mich hat einfach, Jennifer, deine Sichtweise da so interessiert und was mich auch interessiert ist, wie das Thema Erotik im Zusammenhang mit deinem Selbstbewusstsein als Frau steht. Du hast ja zusammen auch mit deinem Partner schon wie sagt man das denn? Ihr habt erotische Bücher verfasst? Kann man das, sagt man das so? Oder, na, also ihr habt quasi erotische Schriften vielleicht zusammen
verfasst? Oh mein Gott.
Wie hört sich, nee, es hört sich so an, als wenn ihr da jetzt so die übelsten...
So eingestaubte alte Schriftstellerinnen. Ja, genau.
So ist es nicht, aber ihr habt quasi euch in dem Bereich schon zusammengetan und seid da als AutorInnen tätig gewesen. Das heißt, du hast dich ja mit dem Thema irgendwie befasst und du hast dich, bist ja irgendwie darauf gekommen, dich dem Thema zu nähern und ich habe mich jetzt gefragt, so, ob das so mit diesem Selbstbewusstsein als Frau irgendwie so auf einer Linie fährt, ob das irgendwie so bei dir so ganz dicht zusammen ist oder ob du das irgendwie trennst.
Als junge Frau, also jetzt bin ich eine alte Frau, aber
naja, also
damals,
oh,
vor vielen, vielen Jahren, als ich wirklich noch so mit der Erblindung haderte, das ist ja echt als jüngere Frau viel gravierender gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen mehr zu Hause.
Worüber sprechen wir als jüngere Frau? Über welchen Altersbereich sprechen wir denn da?
Ich bin so mit Anfang 20 erblindet und meinen jetzigen Partner, den habe ich kennengelernt, der war Keyboarder meiner damaligen Lieblingsband. Das, boah, da war
ein
ich
Groupie.
So, ja, also im positivsten Sinne. Ja, es war so ungefähr mit 26, glaube ich. Und ich war eigentlich immer ein sehr leidenschaftlicher Mensch, eine leidenschaftliche Frau. Und immer mehr haben Leute auch ihn darauf angesprochen, ob er einen Helferkomplex hat und so. Und ich hatte dann einen großen Kampf in mir drin. Ich war nicht bereit, mich so als blindes Anhängsel abstempeln zu lassen. Ich wollte Leidenschaft leben. Ich habe das heute natürlich integriert und habe da gar nicht mehr so das Thema damit. Aber damals hatte ich viele Flausen im Kopf und mir hat es Spaß gemacht, auch mit ihm zusammen diese Projekte anzuschieben. Unser Projekt hieß oder heißt immer noch Liebe mit Laufmaschen. Also die Laufmaschen sind ein Symbol dafür, dass jede Beziehung ja auch kleine Risse haben kann oder Fehler, Webfehler, das hat uns interessiert. Und deswegen haben wir auch viele Kohlezeichnungen zum Beispiel zusammen angefertigt. Das war auch sehr spannend. Also sehender Mann und blinde Frau zeichnen zusammen, haben viele Kurzgeschichten geschrieben. Und das war ja wirklich so ein Aufbäumen von mir, so gegen dieses Klischee. Mhm. Weil mich auch viele angesprochen haben auf das Buch davor. Ja, die Frauen in deinem Buch, die haben ja alle Partner, die haben ja alle einen Arbeitsplatz, die sind ja alle irgendwie, haben die ja Berufsausbildungen. Und da dachte ich, ja, warum denn auch nicht? Also warum haben Leute noch so komische Vorstellungen, wie blinde Frauen leben?
Die sitzen nur zu Hause und können nichts tun, ja, und brauchen betreutes Leben quasi, ja, mit von Leuten mit Helferkomplex, weil die können ja nichts.
Ja, genau. Oh. Ja. Und damals, das war, glaube ich, schon entscheidend, weil ich da noch jünger war, und heute stehe ich da einfach erwachsener drüber, ja, und würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr so viele erotische Texte schreiben. Ich war aber froh, dass ich es damals gemacht habe, weil ich brauchte das nochmal wie so ein Paukenschlag. Und es gab auch hier wieder, habe ich auch danach gesucht, wenige Vorbilder. Ich habe wenig gefunden zum Thema. Ich habe auch viele Fachtexte verfasst zum Thema Sexualität und Blindheit. Findest du fast nur Texte, die nicht behinderte Menschen geschrieben haben. Das ändert sich heute so ein bisschen, aber in der Zeit, wo ich auch für Fachzeitschriften geschrieben habe, war das nicht so. Und ich habe auch keine blinde Frau gefunden, die als Schriftstellerin tätig war in diesem Erotikbereich. So. Und ich finde es trotzdem gut, dass wir diese Akzente auch setzen.
Was würdest du denn jemandem raten, der auch so irgendwie sich darüber Gedanken macht und sagt so, hey, irgendwie gibt's aber gar nicht so richtig Vorbilder, an die ich mich irgendwie wenden kann oder zu denen ich aufschauen kann, aber so die gerade so dieses Thema Erotik, Sexualität, das ist auch irgendwie so ein bisschen Tabuthema, man spricht dann ja doch nicht so drüber, und wenn, dann ist das ja alles ganz peinlich und so. Und was würdest du solchen Personen raten, wenn die auch so diese auf diesem Findungsweg sind?
Heute haben wir zum Glück die sozialen Medien. Also da bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Das gab es damals nicht, als ich so auf der Suche war. Da gab es so die ersten Foren irgendwann, und die konnten alle auch noch nicht so richtig mit Behinderung umgehen und haben mir oft nicht geglaubt, dass ich wirklich blind bin. Heute haben wir die sozialen Medien, und wenn die noch ein bisschen barrierefreier werden, Facebook ist es ja schon ganz gut, bei Insta würde ich es mir noch ein bisschen mehr wünschen, dann können sich da Menschen bündeln und können da gut Austausch haben und sich gegenseitig Fragen stellen. Und die jüngere Generation, die jetzt so Anfang 20 sind, die haben da, glaube ich, schon unheimlich Empowerment und können sich da zeigen. Und das finde ich großartig. Also das ist eine Kraft, die kann man gut nutzen, auch für Projekte. Und da ist schon eine große Bewusstseinsbildung auch da inzwischen.
War das für dich auch so ein Grund, weshalb du dich auf Social Media irgendwie, also das auch als Plattform nutzt?
Ich habe lange gebraucht. Also ich hatte so meine ersten Anfänge wirklich in Foren. Und damals gab es noch MySpace. Jetzt sind wir wieder im
MySpace.
Ja, und
ja, stimmt.
Und da konnten wirklich Leute noch gar nicht so viel anfangen mit meiner Behinderung. Also wir hatten damals auch meine erste Fernsehsendung mal gepostet, und da kam ganz viel Shitstorm. So, ach so, jetzt ist eine Blinde beim Fernsehen und demnächst moderiert einer ohne Fuß. Also so böse Sachen, wo ich dann heute sagen würde, ja, unser Hauptmoderator, der hat zwar beide Füße, aber ihm fehlt ein Arm. Also mein späterer Kollege hatte ja dann wirklich auch nur einen kompletten Arm, der andere fehlte zur Hälfte. Und die haben mich da wirklich platt gemacht. Also immer, wenn ich dann versucht habe zu erklären, nee, das ist wirklich so, ich bin wirklich blind und so. Wenn ich Projekte gemacht habe, irgendwelche Literaturabende, Dunkellesungen, dann konnten die sich das nicht vorstellen, dass eine blinde Person wirklich Gedichte schreibt und Bücher. Und Freunde von mir haben dann immer versucht, das noch zu moderieren und noch zu retten. Und ganz böse Post kam da, dass ich mich entschieden habe, auszusteigen aus diesen ganzen Plattformen, die es da gab. Und lange, lange hatte ich keinen Mut mehr, das nochmal in Angriff zu nehmen. Das ist noch gar nicht so viele Jahre her, als ich das nochmal neu begonnen habe, weil ich gemerkt habe, Themen brauchen Sichtbarkeit und blinde Menschen werden noch nicht so wahrgenommen wie oft andere Behinderungsgruppen, die sich besser zeigen können. Und seitdem bin ich dabei und erfahre da auch wirklich sehr, sehr viel, ja, positive Rückmeldungen, sehr viel Austausch, liebe Menschen, die sich sonst nie treffen könnten. Also ich habe ja auch die zusätzliche Behinderung, die mich reisebeeinträchtigt macht durch diese schwere Schmerzerkrankung. Und ich weiß es unfassbar zu schätzen, wie wir alle miteinander verbunden sein können. Mhm. War da aber sehr entmutigt und das brauchte auch seine Zeit, bis ich das nochmal begonnen habe.
Mhm, okay. Du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben. Gibt es denn was, woran du gerade arbeitest, was vielleicht als nächstes geplant ist? Oder wenn nicht, was wäre ein Themenbereich, den du gerne vielleicht noch anfassen möchtest?
Ich denke über eine Kolumnensammlung nach. Ich habe jetzt für die Neue Norm viele Kolumnen geschrieben, auch für die Kobinet-Nachrichten, viele Missstände aufklären dürfen und müssen. So ganz anders als früher bin ich schon dabei, viele gesellschaftspolitische Themen anzufassen. Früher ging es eher darum, meine eigene Blindheit zu betasten und mich darin wiederzufinden und vielleicht auch anderen Männern und Frauen Mut und Kraft zu geben. Das möchte ich auch weiterhin. Aber ich merke, das Thema ist ja viel größer. Es geht oft noch um strukturelle Diskriminierung, um verhinderte Dazugehörigkeit, um Gesetze, die wir zwar haben, aber eben noch nicht gut umgesetzt werden. Und das steht und fällt oft mit Aktivisten und Aktivistinnen, die da erstmal den Weg ebnen. Deswegen wäre meine Absicht, vielleicht irgendwann mal eine Kolumnensammlung rauszubringen und Themen noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Ansonsten habe ich immer viele Projekte parallel, nehme mir immer vor, gar nicht mehr so viel permanent zum Thema Inklusion zu machen, sondern viel auch wieder zum Thema Kultur und Subkultur, wo ich ja eigentlich auch herkomme. Aber ich lasse mich da so ein bisschen auch vom Leben verführen.
Oh, was für ein schönes Schlusswort. Sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch informieren möchtet über Jenny, dann geht auf ihre Website, die lautet, ich zeige jetzt auf dich, Jenny,
www.jennifer-sonntag.de.
Also geht auf die Website oder schaut mal in Jennys Bücher rein. Jennifer Sonntag, die Autorin, die Bücher gibt es unter anderem beim Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen, dem DZB Lesen als Hörbuch und Jenny eigentlich auch als Breibuch, da bin ich gar nicht sicher.
Weißt zum du Teil, zum Teil. Teil. Das Erotische gibt es zum Beispiel auch als Breibuch.
So, also haben wir also verschiedene Wege, einmal in Print quasi und einmal auch in Hörfassung. Genau, könnt ihr euch beim DZB Lesen, dzblesen.de könnt ihr euch informieren und die Kolleginnen und Kollegen dort auch fragen nach den Titeln von Jennifer Sonntag zum Beispiel. Das findet ihr alles auf der Website, findet ihr alle Kontaktdaten, gibt es auch so eine digitale Bibliothek sozusagen, wo ihr euch informieren könnt. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, liebe Jenny, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, irgendwann machen wir doch nochmal unseren Laber-Podcast auf, wo wir uns regelmäßig treffen und unsere Themen besprechen. Ich hätte auch noch ganz viele andere Fragen, denn das hier war nur ein Mini-Ausschnitt aus diesen Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Offenheit und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen. Bis bald!
Danke, liebe Tomke, und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.